Radio Vorarlberg. Fokus. Themen fürs Leben. Mit Johannes Schmiedle.
Es gibt das Sprichwort: Gib einem Mann einen Fisch und du ernährst ihn für einen Tag. Lehre einen Mann zu fischen und du ernährst ihn für sein Leben.
Ich sage immer: Gib uns keinen Fisch, zeig uns nicht, wie wir angeln oder fischen, frag uns, ob wir Fisch essen.
Herzlich willkommen in der Fokus-Sendung. Das ist Dr. Auma Obama, die ältere Schwester des ehemaligen US-Präsidenten. Sie wächst in Kenia auf, studiert in Heidelberg und Bayreuth Germanistik und Soziologie. Sie lebte in Deutschland und später in England. Und im Jahr 2010 gründet sie die Stiftung Saudi Q Foundation, übersetzt starke Stimmen. Die Stiftung unterstützt afrikanische Kinder und Jugendliche darin, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen und so erfolgreich ihre eigene Zukunft zu steuern.
Was wir machen mit diesen jungen Leuten, ist, wir sagen ihnen und zeigen, dass ihre Zukunft ihnen gehört und dass sie was aus ihrer Zukunft machen können. Wir haben keine Armutsbilder zu zeigen, weil die Menschen an sich lernen, auf sich selber stolz zu sein. Wir definieren Armut neu. Wir sagen den jungen Leuten, die sind nicht arm. Was? Sie denken, sie sind arm, weil sie kein fließendes Wasser haben, keinen Strom haben? Dann sage ich ihnen, im Norden von Europa, in Dänemark und in Schweden, gibt's Leute, die in Hütten gehen, wo kein fließendes Wasser ist, kein Strom und ein Plumpsklo, und die zahlen teuer für dieses Erlebnis. Ist das Armut?
Wir erfahren, dass dieses Leben in Armut in Afrika eine eigene Atmosphäre entwickelt. Auma Obama hält viel von Kommunikation.
Man muss mit jungen Leuten reden. Nur werden sie Akteure ihres Lebens und nicht passive Opfer, die dabei stehen. Und die jungen Leute alle stehen in Gefahr, das zu sein, weil sie auf dem Land leben, wo alle denken, wer auf dem Land lebt, ist arm. Und wer auf dem Land bleibt, hat versagt. Weil er nicht in die Stadt gegangen ist, wohlmöglich in eine Nachbarstadt und dann irgendwann in Europa.
Dr. Auma Obama hat die 1600 Zuhörer im Feldkircher Montforthaus ganz offensichtlich in ihren Bann gezogen. Sehr authentisch analysiert sie die gesellschaftlichen, sozialen und wirtschaftlichen Probleme. In ihrem Heimatland Kenia sind die Probleme ident mit jenen des gesamten afrikanischen Kontinents. Es wurde eine bemerkenswerte Bestandsaufnahme. Die Veränderung benötige die Kraft für ein Umdenken und einen Bewusstseinswandel. Hören Sie im Folgenden eine Teilwiedergabe dieses eindrücklichen Vortrags von Auma Obama, den sie unter das Thema stellte: Afrika, Krisenherd oder Kontinent mit Zukunft?
Ich rede erst mal über die jungen Leute. Man hat mir gesagt, ich weiß es auch natürlich, dass junge Leute, meistens Afrikaner, verlassen ihre Heimat. Sie begeben sich in der Fremde. Meiner Ansicht nach begeben sie sich in Gefahr, weil sie keine Perspektive sehen auf dem eigenen Kontinent. Sie haben das Gefühl, sie haben nichts zu verlieren. Diese gefährliche Reise zu machen, erstmal vom Land zu kommen, also im ländlichen Gebiet, in den Städten, und dann weiterhin in anderen Länder, fremde Länder, manchmal feindliche Länder, feindliche Umgebungen, um den Versuch zu finden, eine bessere Zukunft für sich und für ihre Familie. Das heißt, ich will betonen, die sind nicht gleich in Europa. Meistens verlassen sie das ländliche Gebiet, dann kommen sie in den Nachbarländern und dann weiterhin nach Europa, je nachdem, wie sie Erfolg haben auf ihrem Weg, auf der Suche nach einer besseren Zukunft. Unter welchen Bedingungen gibt es diese Migration? Wie ich gesagt habe, der Weg ist gefährlich, mit Tod und Elend. Und Elend meist am Ende, Tod, wie es geschieht, wie man das in den Zeitungen liest. Die Problematik bei dieser Bewegung der Menschen für mich ist die Art, wie damit umgegangen wird im Allgemeinen. Damit meine ich die Berichterstattung, und was in der Politik geschieht, in vielen Fällen. Es gibt sehr viel Polarisierung über dieses Thema. Und es gibt sehr viel Angstmacherei. In den meisten Fällen hat man eher Angst. Und man wird nicht richtig aufgeklärt, was da eigentlich passiert. Der Normalverbraucher auf der Straße hat einfach das Gefühl, ich muss Angst haben, aber ist nicht sicher, warum man Angst hat vor diesen fremden Menschen, vor dieses anderes, diese anderen Menschen, die anders aussehen in vielen Fällen, die die Sprache des Landes nicht sprechen und sich nicht so in unsere sozusagen Comfort Zone bewegen, wo, was wir kennen, was uns unsere Zuhause ausmacht. Also es gibt wenig Aufklärung oder wenig differenzierte Aufklärung. Man vergisst auch dabei, bei dieser Migration, dass es auch Vereinbarungen gibt zwischen den Ländern. Das ist problematisch. Es geht nach Gesetzen, ob man es glauben will oder nicht. Es geht nach Verpflichtungen, ob man es glauben will oder nicht. Deswegen ist es so wichtig, diese Aufklärungsarbeit zu machen, damit es einem klar ist, dass es Regeln gibt, warum Länder Menschen aufnehmen müssen, dass es Kriterien gibt für diese Asylgewährung, dass man im Land bleiben darf oder nicht. Auch nicht nur bleiben darf, es gibt auch Leute, die dann abgeschoben werden, wie man das so schön nennt. Und was ist damit? Was ist mit dieser Aufklärung? Da sind die Medien anzusprechen, das ist die Frage, geht an Sie, und auch die Politik. Wie wird das behandelt, damit man klar den Menschen erklärt, was da eigentlich passiert, wenn die Menschen vom Land, wo ich arbeite, im ländlichen Gebiet, über die Städte, über die Nachbarländer bis hin nach Europa, nach USA kommen. Das muss auch klar werden, damit die Leute auch Entscheidungen treffen, sich ärgern können, Angst haben können, berechtigterweise und nicht nur, weil man einfach das Gefühl hat, dass irgendwas nicht stimmt und dass uns irgendwas weggenommen wird. Es muss konkreter werden, es kann konkreter werden, weil die Information da ist. Die Migrationsprozesse, problematisch. Warum? Weil nicht differenziert wird. Menschen, die aus Kriegsgründen flüchten, aus ökonomischer Not, aus Naturkatastrophen, es wird nicht differenziert. Wir haben neulich in den Nachrichten gesehen, dass irgendjemand mit dem Auto Leuten angerannt ist, weil er eigentlich die anders aussehen, die Ausländer treffen wollte. Es kann ja sein, dass jemand dunkelhäutig ist, aber der ist Österreicher oder Deutscher oder Amerikaner. Die Hautfarbe sagt nicht mehr die Staatsangehörigkeit. Das müssten wir inzwischen alle wissen. Deswegen ist es so wichtig zu verstehen, dass es problematisch ist, wenn man die Menschen in verschiedenen Schubladen schiebt und sagt, die sind die anderen, wir sind die, die hier einheimisch sind. Also problematisch, diese Differenzierung ist sehr, sehr wichtig. Es ist auch wichtig zu wissen, wie die Prozesse sind, dass man auch ganz einfach ohne groß das zu romantisieren oder zu dramatisieren, dass es nicht genug Leute gibt, überhaupt, um diese Situation in die Hand zu nehmen. Verwaltungsmäßig, Personalmangel. Gibt es Orte, gibt es Regeln, wie man das, diese Prozesse, sind sie fest, sind sie klar? Sind sie schleppend, weil man hier abgeschoben muss und 3 Jahre lang noch da ist und weiß aber, dass man sich keine Zukunft hier oder dort aufbauen kann? Denk an die mentale Situation solcher Menschen. Und dann, das macht auch die Integration schwierig. Diese Prozesse machen eine Integrationsfeindlichkeit, ob das überhaupt ein Wort ist. Ich erfinde es, wenn es nicht ist. In Deutschland kann man ja noch einen Nomen dazu tun, dann hat man ein Wort. Also Integrationsfeindlichkeit besteht, weil man einfach das Gefühl hat, irgendwas stimmt hier nicht und es ist nicht klar und wir haben keine Sicherheit, wann es zu Ende geht oder weitergeht und so weiter und so weiter. Und das ist nicht nur auf Seiten der Einheimischen, das ist auch auf Seiten der Leute, die hierher kommen. Kein Mensch lässt freiwillig seine Heimat. Kein Mensch will weg, außer aus der Not, aus der Verzweiflung. Auch wir, ich nehme mich dazu, weil ich auch privilegiert bin. Wenn ich 2 Wochen im Urlaub weg war oder unterwegs war mit der Arbeit, will ich auch wieder im eigenen Bett schlafen und mein gutes Äquivalent vom deutschen Brot, mein Ugali essen. Das wollen wir alle. Und daran muss man auch denken, wenn man mit diesen Themen sich beschäftigt. Flussroutenschließung, das Wort habe ich entnommen aus den Vorweisungen zu meiner Rede. Flucht kann ich kaum sagen, Fluchtroutenschließung. Problematisch für mich, musste für uns alle problematisch sein, weil das ist, irgendwie klingt das nach Zaun bauen. Ich glaube, es war in Ungarn oder wo war das, wo ein Zaun gebaut worden ist und wo auch, vielleicht bin ich hier jetzt wirklich politisch unkorrekt, aber wenn ich mich erinnere, dass man auch schießen konnte, wenn Leute flüchteten. Oder wollen wir von einer Mauer reden, das jetzt im Moment die amerikanische Regierung zum Stillstand gebracht hat? Trump. Wollen wir das? Das sind die Wege, die man dann geht. Und der Herr Bürgermeister hat das gesagt. Wir sind ein globales Dorf inzwischen. Welche Konsequenzen gibt es für uns alle, wenn wir Zäune bauen und Mauer bauen? Man muss sich Gedanken darüber machen. Also der Umgang mit Migranten, und ich glaube, dieses Wort wird eher inzwischen in der deutschen Sprache benutzt, weil es vielleicht netter klingt. Ich habe keine Probleme mit dem Wort Flüchtling, weil die Leute flüchten. Also der Umgang mit Migranten, Flüchtlinge, muss auf sachliche Grundlagen basiert sein. Auf sachliche Grundlagen. Man muss verstehen, was hier passiert. Erst dann kann eine Diskussion stattfinden, um die Gerechtigkeit oder bestehende Gesetze und eine realistische, durchziehbare Änderung der internationalen Beziehungen der Länder zu veranstalten, wenn man das so will. Damit will ich sagen, wenn man sagt, wir wollen keine Ausländer, das Wort ist auch wieder entfremdet. Ich habe gehört, man will andere Worte benutzen inzwischen. Ich habe keine Probleme mit dem Wort, wie Sie sehen. Für mich, ich bin Germanistin. Man muss die Sprache nicht ändern, man muss sein Benehmen ändern. Wenn man die Sprache verändert, ist es nur ein alles unter dem Teppich kehren. Also, Flüchtlinge, Ausländer, alles in Ordnung bei mir. Also um diese Diskussion zu haben, muss man die sachlichen Grundlagen der Situation verstehen, erkennen und auch diskutieren und diskutieren wollen. Erst dann kann man dann sagen, okay, wir wollen es anders haben. Damit sollte man keine Probleme haben. Wenn Trump seine Mauer will, ich darf gar nichts sagen, sonst werde ich hier falsch zitiert, aber Sie verstehen, was ich meine. Aber die Amerikaner müssen wissen, warum, woher, welche Konsequenzen und so weiter. Zum Beispiel Brexit. Konsequenzen, alles. Man muss wissen, warum man was macht. Aber aus der Angstgefühl heraus, aus dem Bauchgefühl nur, emotional zu handeln, da folgen immer Tränen. Wenn ich emotional ende, gibt es immer Tränen am Ende. Und nicht nur der andere weint, alle weinen zusammen. Das wollen wir nicht. Man muss auch bedenken, dass alle diese Länder, wo wir von einer Seite von Migranten reden, auf der anderen Seite können wir auch von Urlaubszielen reden. So wie Österreich, so wie Feldkirch, eine hübsche Stadt, 800 Jahre alt. Ausländer haben muss, die kommen als Touristen, müssen wir auch in Kenia genauso. Wir sind auch ein Urlaubsort. Und das ist die Gegenseite. Und es ist keine negative Gegenseite. Die andere Seite von Migrationsländer sind Urlaubsländer, wo man gerne hin will, wo man das Land genießen will, wo man diese Schönheit sieht. Und das, was schade dran ist, ist, dass die Leute, die flüchten, nehme ich mal unserem Kontinent, die jungen Afrikaner, die jungen Männer und Frauen, die flüchten, diese Schönheit sehen sie nicht mehr. Sie können sich das nicht leisten, weil sie in Not leben, weil sie verzweifelt sind, weil sie keine Perspektive sehen. Weil wenn wir schöne Berge haben, wenn wir schöne Tiere, schöne Strände, was nutzt mir das, wenn mein Bauch leer ist? Nutzt mir das, wenn meine Kinder sterben, weil die krank sind? Was nutzt mir das, wenn ich keine Arbeit habe und mich nicht ernähren kann? Es nutzt einem nicht. Also daran muss man denken. Das heißt, wir haben keine Wahl, wir müssen einander aufbauen. Es geht kein anderer Weg dahin, damit die Menschen miteinander leben können. Das heißt, wir müssen auch für uns als Afrikaner dieses Urlaubsbild erhalten können, erleben können. Und wie das? Wie kann man das machen? Indem man dieses Kontinent erstmal als Chance sieht. Wir haben eine große Bevölkerung an jungen Leuten. Ich habe das Wort heute neu gelernt oder in den letzten Tagen, weil ich habe das nie benutzt. Mittelalter, also nicht im mittelalterlichen, im 800 Jahre alt, sondern Mittelalter im Sinne von Median Age, wenn man Englisch kann. Mittelalter in Afrika ist 18 Jahre und 4 Monate. Also unsere Bevölkerung besteht aus hauptsächlich jungen Leuten. Und das sind Leute unter 35. Wenn man von Leuten unter 25 spricht, dann ist es 18 Jahre. Und das ist fast, glaube ich, 60% der Bevölkerung auf dem Kontinent. Das ist eine Chance. Das ist kein Problem. Wird aber als Problem gesehen, und ich zitiere, ohne zu nennen, wen ich zitiere, der dann sagt, oh, in so und so viele Jahren kommen Millionen von Afrikanern nach Europa. Da kriegt man Angst. Weil das Bild, das man hat, ist dieses Flüchtlingsbild, Migrantenbild, die kommen und übernehmen und nehmen alles von uns weg. Angstmacherei. Ich sehe diese jungen Leute als Chance. Die sind eine Chance für einen Kontinent, das unheimlich viel zu geben hat, unheimlich viel der Welt zu bieten hat. Das Problem, das wir im Moment haben, und das sind nicht die jungen Leute, das sind die Umstände. Arbeitslosigkeit, Armutsarbeit. Armutsarbeit bedeutet, dass Leute arbeiten, ich nenne sie working poor, also arme Leute, die arbeiten, die verdienen zu wenig, als dass sie davon leben können. 70%, ich muss ein paar Zahlen nennen, von den jungen Leuten, die haben keine Arbeit oder haben diese Armutsarbeit, wo die wirklich gar nichts verdienen. Es kann nicht richtig sein, dass wir junge Leute haben, die an der Uni waren, alles richtig gemacht haben, bestanden haben, die besten Noten gekriegt haben und am Ende auf der Straße landen als Straßenverkäufer. Die versuchen, irgendwas zu verkaufen, damit sie ein bisschen Geld verdienen können. Wir haben inzwischen junge Leute, die ziemlich schlau sind, die laufen rum mit einem Plakat auf sich und sagen, ich bin einstellbar, bereit für irgendwelche Erwerbstätigkeit. Ich habe das und das und das gemacht. Und wenn man hinschaut, sieht man, der hat studiert. Warum? Und bei uns bezahlt man. Man hat nur bis zur 8. Klasse die Schule frei und danach muss man bezahlen. Das ist alles Geld, das weg ist. Und man kann sich vorstellen, wie diese jungen, oder man soll sich vorstellen, wie diese jungen Leute sich fühlen. Die haben keine Perspektive. Die haben nichts zu verlieren, wenn sie in einem Boot steigen oder irgendwie über die Wüste versuchen zu kreuzen, um zu sehen, ob sie ein besseres Leben auf der anderen Seite haben werden. Sie haben nichts zu verlieren. Und wenn jemand nichts zu verlieren hat, ist es ein schlimmer Zustand. Bei dem, der kann alles machen. Dem ist es eigentlich egal, weil der hat kein Leben mehr. Und diesen Zustand können wir nicht verantworten. Wir müssen schauen, dass die jungen Leute auf dem Kontinent eine Perspektive haben. Und nicht nur irgendeine Perspektive, die müssen eine Perspektive haben, damit sie ein Leben haben, das wertvoll ist und lebenswert ist. Weil das Problem, das wir auch noch dazu haben, und jetzt verrate ich alles, was bei uns dort auf dem Kontinent passiert, ist, dass wir auch, wenn die jungen Leute studieren, keine Qualitätsbildung haben. Die sind nicht anstellbar. Ich habe eine Stiftung. Wir versuchen immer junge Leute, die für uns arbeiten können. Und immer wieder müssen wir feststellen, dass die jungen Leute nicht richtig ausgebildet sind. Und was bedeutet das, richtig ausgebildet zu sein? Die müssen kreativ, kritisch denken können. Die müssen mithalten. Die müssen mit beitragen zum Erfolg von der Stelle, wo die arbeiten. Und in vielen Fällen, unsere Erziehung, unser Bildungssystem bringt den jungen Leuten nur bei, wiederzugeben, was sie gelernt haben. Regurgitate. Die nehmen das, was ihnen gesagt wird, und die spucken es genauso raus, wie sie bekommen haben. Die haben keinen Rahmen, um kreativ zu denken und kritisch zu denken, um irgendwas mit aufzubauen, Innovation zu zeigen. Das muss auch geändert werden, damit die jungen Leute bei uns wirklich ein Leben für sich gestalten können. Das ist die eine Seite. Es gibt natürlich auch junge Leute, die innovativ, kreativ, die sind die, die sowieso, egal wo sie sind, auf der Welt erfolgreich sein würden. Die sind die, die bei uns die M-Pesa und so weiter entwickeln, weil wir in Kenia eigentlich ziemlich fortgeschritten sind im Digitalen. Es gibt sehr viele junge Leute, die Erfinder sind. Aber die sind die jungen Leute, die wir alle kennen, die egal wo sie auf der Welt sind, Erfolg haben werden. Die sind aber nicht der Durchschnittsjunge Mensch in Afrika. Und von diesen Leuten rede ich. Also was müssen wir tun, damit diese jungen Leute in der Heimat bleiben? Weil, wie gesagt, ich habe gesagt, die sind eine Chance. Die sind eine Möglichkeit für uns, unseren Kontinent so zu entwickeln, dass wir wirklich nicht mehr gesehen werden als Bettlerkontinent, nicht mehr gesehen werden als abhängig, passiv und von externer Hilfe abhängig, wo wir uns selber nicht helfen können. Diese Bettlerkultur, die können wir entgegenkommen, wenn wir mit diesen jungen Leuten richtig arbeiten, wenn wir mit diesen jungen Leuten richtig umgehen. Wir müssen den jungen Leuten eine Perspektive geben für ihre Zukunft. Und nicht nur irgendeine Perspektive, weil es ist so häufig, dass wir dann sagen, okay, wir kommen mit einem fertigen Paket und sagen, die werden das und das machen und die müssen das machen. Und weil sie in der Not sind, haben sie eigentlich keine Wahl. Und wir als Afrikaner leider, vielleicht ist es unsere koloniale Vergangenheit, wir neigen dazu, wenn von außerhalb uns sagen, die Leute sagen, wir sollen so und so handeln und das machen, dann machen wir es auch. Wir sagen sehr selten Nein. Wir mussten den jungen Leuten beibringen, wie sie Nein sagen. Wie sie fragen, what's in it for me? Was habe ich davon? Und wenn sie feststellen, es gibt was, was sie davon haben, dann sagen sie, okay, gut, dann fangen wir an zu reden. Gucken wir, wie es wirklich passt, damit ich auch mit verhandeln kann, was aus mir wird, was mit meinem Schicksal wird. Weil wir müssen schauen, dass sie ihre persönlichen Lebensumstände verbessern können. Wirtschaftlich, politisch wie auch sozial. Also als erstes, diese differenzierte Sichtweise auf Afrika und seine Menschen. Afrika ist ein Kontinent, Afrika ist kein Land. In der deutschen Sprache spricht man sehr häufig von Afrika als Land. Das Land habe ich häufig erlebt, auch unter Afrikaner. Wir halten einen Vortrag und dann rutscht es raus, das Land. Afrika ist kein Land. 54 Länder. Eigentlich 55. Es gibt noch ein Land, wo es noch bestritten wird, ob es ein Land ist und ob es seine Freiheit bekommt. Aber eigentlich sind wir eigenständige Länder. Und Kenia alleine, ich rede von Deutschland, weil ich Deutschland besser kenne, Deutschland können wir ein- und zweimal in Kenia reinpacken. Und wir haben die Hälfte der Bevölkerung von Deutschland. Also das sind die Verhältnisse, worüber man reden muss. Und da hat man keine Entschuldigung, das nicht zu wissen, weil alle können googeln. Professor Google gibt's. Wenn man mit niemand reden will, kann man mit Professor Google alles erfahren. Ja? Noch was anderes, was passieren muss, die Begegnung muss auf Augenhöhe sein. Es geht nicht mehr, dass man denkt, man kann dieses Kontinent helfen, man muss Verantwortung für dieses Kontinent tragen. Nein, wir Afrikaner müssen die Verantwortung tragen. Wir müssen die Lösungen finden. Wir können gerne mit anderen arbeiten. Wir können gerne lernen. Wir können andere dazu holen, weil man auf Englisch gesagt, wenn man mehr ist, hat man mehr Macht. Und man kann viel mehr leben, erledigen und erreichen. Aber die Vorreiter müssen die Afrikaner sein. Die Leute, die steuern, müssen die Afrikaner sein. Sonst ist es wieder nur ein Nachahmen, ein passives Mitmachen, wo andere entscheiden, was mit uns passiert und was aus uns wird. Das funktioniert nicht mehr. Besonders bei den jungen Leuten. Eventuell wissen sie nicht, wo es lang geht, aber sie wissen ganz genau, wo es nicht hingehen soll. Sie wissen es vielleicht nicht mehr auszudrücken, aber die können es anders zeigen. In ihrer Miene, in ihrer Art, mit einem umzugehen oder ihrem Nichtsagen. Das ist eine andere Art von Passivität, aber eigentlich eine positive, wenn man so will. Also auf Augenhöhe, man muss miteinander reden. Und nur um diesen Zustand, diesen veränderten Zustand darzustellen, stelle ich einfach eine Frage, die ich von einem jungen Afrikaner mir gestellt wurde von einem jungen Afrikaner. Warum ist Afrika arm? Und warum wird Afrika als arm bezeichnet, wenn wir die größte Zahl von Naturschätzen der Erde haben? Gerade in diesem digitalisierten Zeitalter. Die ganze Metalle und Naturrohstoffe, die man braucht, um dieses iPhone zu machen und, die kriegt man von diesem Kontinent. Und die kann ich aufzählen, was die Naturschätze sind, mache ich auch später. Dass man dann erkennt, eigentlich sind die Schätze auf diesem Kontinent. Warum wissen wir das nicht umzusetzen, damit auch auf diesem Kontinent die Einheimischen von diesem Wohlstand profitieren? Warum? Das hat man mir gefragt. Auf der politischen Ebene fragte mich eine junge Afrikanerin, warum, und da stelle ich das an ihn, warum werden überall in unseren Ländern weiße Elefanten hinterlassen und das seit über 70 Jahren. Weiße Elefanten sind Projekte, die angefangen worden sind und nie fertig gemacht worden sind und gescheitert sind. Und man kann von Hunderte, wenn nicht Tausende von solchen Projekten reden. Und diese Projekte, die meisten, kosten Millionen von Euro. Und meistens leider, ich habe gesagt, ich bin nicht politisch korrekt, Sie werden mich entschuldigen, sind Projekte, die mit den Regierungen gemacht worden sind. Weil normalerweise ist es so, wenn eine Regierung ein Projekt in einem Land macht, kann es nur ein Projekt machen mit der Regierung zusammen. Ich habe eine besondere Situation. Ich bin zwar nicht Regierung, aber Sie haben ja gehört, Verwandte und so weiter. Nein, ich lüge. Nein, geht nicht. Ich lüge. Es ist so, dass ich ziemlich bockig bin und ziemlich hart daran arbeite, dass die Leute meine Vision verstehen. Und inzwischen habe ich es geschafft, dass ich mit, ohne sie zu nennen, 3 Regierungen arbeite an Projekten mit meinem Programm, wo ich zu Hause in Kenia nicht mit der Regierung arbeite. Ich sag's nicht stolz. Ich sag's nur Faktum, weil ich keine weiße Elefanten auf diesem Kontinent setzen will. Ich mache das nicht mit. Und deswegen sind alle Projekte, die ich mache, beziehe ich mich direkt auf die Menschen und erkläre die Vision, Aufklärung, wie gesagt, und versuche die Politik mit einzubeziehen, weil man kann ja nicht ohne die Politiker arbeiten, weil sie ja diejenigen sind, die unsere Gesetze umsetzen sozusagen, erlauben uns sie umzusetzen, die Strukturen für uns schaffen. Aber ich mache sehr bewusst, ich weise sehr bewusst darauf hin, dass es erstmal um die Projekte geht und damit sie, dass sie Erfolg haben. Und das ist unheimlich schwer auf dem Kontinent, wenn man die politischen Umstände nicht genauer beobachtet, kritisiert und versucht zu ändern von innen aus, dass wir sie ändern, dass wir die Kraft haben und die Stärke und die Aufgaben haben, um sie zu ändern, damit wir die richtigen Personen an dieser Stelle haben, die mit den Regierungen außerhalb von dem Kontinent reden können und verhandeln können und Projekte machen können.
Fokus. Jederzeit anhören und downloaden unter vorarlberg.orf.at.
Afrika ist nicht arm, wird Dr. Auma Obama nicht müde zu betonen. Sie hat beim Neujahrsempfang der Stadt Feldkirch auf diese Denkweise des Armseins hingewiesen. Wer ist arm? Derjenige, der auf dem Land lebt und sich sein Lebtag lang nicht davon befreit. Hier liege einer dieser Gründe für den Aufbruch junger Afrikaner nach Europa. Es sei Teil ihres Lebensgefühls, auf- und auszubrechen aus dem Leben am Land, das keine Zukunft biete. Auma Obama sagt nicht nur, Afrika sei der zweitbevölkerungsreichste Kontinent, sondern Afrika sei auch reich. Ein Reichtum, von dem der normale Mensch nichts habe und nichts abbekomme. Zudem ist dort, wo Reichtum wäre, Elend durch Krieg.
Wir haben Öl. Wo Öl ist, gibt es Krieg in Nigeria. Wir haben Holz. Wo Holz ist, in der Kongo, gibt es Krieg. Wir haben Diamanten. Blood Diamonds, wer den Film gesehen hat. Gold haben wir. Ghana ist unheimlich arm, hat Gold. Kupfer, alle Telefonleitungen, die ganze Internet. Platinum, unsere teure Uhr. Aluminium, Bauxit. All diese Schätze sind auf diesem Kontinent. Warum ist dieses Kontinent arm? Dieses Kontinent ist nicht arm. Was für Abkommen haben wir mit den Leuten, die diese Naturschätze vom Boden wegnehmen, damit es so passiert, dass man es wegnimmt und wir bleiben arm? Das ist wie, wenn ich ich habe meine komischen Analogies. Es ist wie, wenn ich eine Frau, das Kind, sie gebärt ein Kind und ich sage, ich werde einen wunderbaren Kaiserschnitt machen, alles ist gut und die Wunde bleibt offen und das Kind ist weg. Stellen Sie sich das vor. Das ist Afrika. Krass. Aber die Wahrheit. Darüber muss man sich Gedanken haben. Wenn man Angst hat für diese Migranten, die hierher kommen, die uns was wegnehmen wollen, die unsere Arbeit nehmen wollen, warum sind sie hier? Die sollen doch zurück nach Hause. Weil zu Hause ist diese Frau mit dieser Kaiserschnitt, die offen ist. und blutet. Und noch dazu muss man bedenken, und da soll man Angst anfangen zu haben, Afrika ist das zweitgrößte Kontinent auf unserem Planeten, auf unserer Welt. Und wir haben die zweitgrößte Anzahl von Menschen. Mit uns muss man rechnen, mit uns muss man arbeiten, mit uns muss man reden. Man muss sich auch um uns kümmern, weil irgendwann, und das ist wirklich die Wahrheit, Afrika, und das sage ich erstmal auf Englisch, überlege, wie man das ins Deutsch übersetzt, the last bastion. Wir sind dieses letzte Instanz. Man könnte sagen, man redet von Brotkorb der Welt. Weil in Afrika haben wir noch Land, fruchtbares Land, das nicht von Chemie und allen möglichen komischen Dünger verdorben worden ist. Wir haben noch sauberes Wasser. Vielleicht für den Europäer scheint es nicht sauber, weil wir ja, wenn man dorthin geht und einfach so trinkt, kriegt man manchmal Bauchweh. Aber das sind natürliche Keime, woran wir nicht mehr gewöhnt sind, weil alles ist so purifiziert. Aber um ehrlich zu sein, auf diesem Kontinent gibt es noch die Möglichkeit, Essen zu essen, das noch natürlich ist. Wo ich arbeite, erkläre ich gleich, was ich damit meine. Wir müssen auf diesem Kontinent aufpassen, auch wenn uns die Menschen egal sind. Weil am Ende wird Afrika die Welt ernähren. Ich glaube, Sie haben das schon angedeutet. Und es ist wirklich die Wahrheit. Wir müssen es ernst nehmen. Die ganzen Katastrophen, die jetzt passieren. Weil nebenbei, ganz ruhig, werden wir große Augen machen, weil es Flut in Texas gibt oder ein Tsunami in Sri Lanka oder sonst oder in Japan, gibt es Menschen oder Institutionen, die wirklich daran arbeiten, vieles von uns wegzunehmen, weil wir nicht darauf achten. Eyes wide shut. Ich weiß in meinem eigenen Land, dass es Länder gibt, die schon hektarweise vom Land genommen haben, wo sie das dann bebauen, damit sie gesundes Essen haben. Und das, was sie genommen haben, die Produkte kommen nicht mal richtig ins Land, weil sie werden bebaut, die werden im Flugzeug und weg sind die. Wir wissen gar nichts davon, normalerweise. Das sind Sachen, die passieren auf diesem Kontinent. Darüber muss man sich Gedanken machen. Und das muss man ernst nehmen. Und ich nehme es insofern ernst, dass ich mit meiner Stiftung versuche, an den jungen Leuten ranzukommen. Meine Stiftung, wie gesagt, heißt Sautiku, starke Stimmen auf Kiswahili. Und was wir machen mit diesen jungen Leuten, ist, wir sagen ihnen und zeigen, dass ihre Zukunft ihnen gehört und dass sie was aus ihrer Zukunft machen können. Wir haben keine Armutsbilder zu zeigen, weil die Menschen an sich lernen, auf sich selber stolz zu sein. Wir definieren Armut neu. Wir sagen den jungen Leuten, die sind nicht arm. Was? Sie denken, sie sind arm, weil sie kein fließendes Wasser haben, keinen Strom haben? Dann sage ich ihnen, im Norden von Europa, in den Niederlanden, in Dänemark und in Schweden, gibt es Leute, die in Hütten gehen, wo kein fließendes Wasser ist, kein Strom und ein Plumpsklo und die zahlen teuer für dieses Erlebnis. Ist das Armut? Und noch dazu, wenn ich es näher an zu Hause bringe und sie sagen, ah, das ist aber Europa, ich bin die Europäer, dann sage ich, aber von uns aus, wir auf dem Land, wenn sie sehen, wie das aussieht dort, die eigentlich armen Leute sind Leute, die in den Städten leben und die sind meistens von der ganz unteren Schicht oder untere Mittelschicht, die wirklich leiden, weil sie gar nicht klarkommen. Weil sie ihr Leben kaum bestreiten können. Die sind die Leute, die arm sind, nicht diese Leute, die ich hier zeige. Also Armut neu definieren. Entwicklungshilfe neu definieren. Weil Entwicklungshilfe, so sie bis jetzt passiert ist, ich rede nicht mal von meiner Arbeit als Entwicklungshilfe, hat sie eigentlich eher geschadet als geholfen. Erstmal das Wort Hilfe muss weg. Dann kam aber, ich korrigiere mich, Kooperation, Zusammenarbeit. Aber es ist eigentlich wieder, wie ich vorhin gesagt habe, ein Wortwechsel. Dreck unterm Teppich kehren, aber der Dreck bleibt da noch. Also es muss in der Tat was sich ändern. Und was sich ändern muss, ist diese passive Haltung der Leute der Zielgruppen und diese Opfermentalität der Zielgruppe. Man darf nicht mit sich machen lassen. Und das ist das, was wir diese jungen Leute beibringen. Sie müssen mitentscheiden, die müssen verstehen, was passiert, die müssen die Möglichkeit haben, Nein zu sagen. Sie müssen ihr Leben selbst in die Hand nehmen. Wir müssen das Afrika-Bild neu definieren. Habe ich schon gesagt, Afrika ist kein Land, in Afrika sind Länder. Wir müssen die Denkweise ändern, diese jungen Leute, weil als ich anfing mit meiner Arbeit, waren sie gar nicht so glücklich mit mir, insbesondere die Eltern, weil die Kinder hatten wenigstens Sport. Die Eltern haben gedacht, ich würde alles für sie umsonst machen. Die Kinder würde ich in die Schule schicken und so. Ich bin ja die Schwester von. Und die mussten gar nichts machen. Und die haben dann teilweise ihre Kinder weggenommen von meiner Stiftung, weil die gesagt haben, was haben die davon? Die spielen Sport und trinken Saft, was soll das? Und ich habe gesagt, da kann ich nichts dafür tun. Es gibt nichts umsonst. Warum soll ich was geben oder tun, wenn sie nichts dafür getan haben? Das macht keinen Sinn. Und Sinn ist, worauf unsere Arbeit basiert ist. Auf Englisch gesagt, Common Sense. Es muss Sinn machen. Wenn Sie sehen hier, in diesem Ort ist viel Land, aber die Menschen bebauen das Land nicht. Aber die hungern. Ich habe den Spruch gesagt, Wangio Gikech. Wir sind gewöhnt an Hunger. Und dann gibt's noch einen Spruch, wo ich viel Ärger bekommen habe, kurz bevor mein Bruder mein Zentrum öffnete. Es gibt einen Spruch, Gonya Gonya. Gonya Gonya, Konya Konya. Was bedeutet, bitte mich von den Fesseln befreien? Fesseln der Hunger. Und ich habe gesagt, diese Kultur der Gonya Gonya und Konya Konya bedeutet, hilf mir, hilf mir. Und alle waren sauer, weil ich das gesagt habe. Die haben gesagt, ich darf ja nicht unsere Geheimnisse öffentlich darstellen. Ich habe gesagt, das ist zu sehen. Wir haben Land und bebauen es nicht. Warum nicht? Weil man uns gesagt hat, unsere koloniale Erbe, wer lernt, wer in die Schule geht, soll sich die Hände nicht schmutzig machen. Man kriegt einen White-Collar-Job, man arbeitet im Büro, man trägt eine Krawatte oder man trägt einen Anzug und dann hat man es erreicht. Und deswegen will keiner oder wollte keine diese jungen Leute, ihre Familien auf dem Land arbeiten. Das mussten wir ändern, diese Mentalität. Und wir mussten das ändern, damit die Menschen merken, wie wertvoll dieses Land ist und wie sie dann von diesem, wir haben Hunger, weg können, weil die müssen nur das Land bebauen. Common Sense. Es macht Sinn. Warum soll ich dir was geben umsonst, wenn du sowieso was hast? Mach die Augen auf. Eyes wide shut. Die hatten die Augen zu. Und daran arbeiten wir. Und wir sagen, keine Hilfe, weil es nicht nachhaltig ist. Wenn ich dir heute was gebe, wenn ich dein Leben jetzt plane, und das kann ich auch, sage ich denen immer, weil ich ja so denke, dann musst du immer wieder zurück zu mir kommen und bilanzieren. Habe ich süchtig gemacht? Was soll ich als nächstes machen? Dann ist man quasi Sklave. Sklave von denjenigen, der entscheidet, was mit dir wird. Und deswegen diese White Elephants. Weil die White Elephants entstehen dadurch, dass wir mit uns machen lassen. Und wenn die Menschen dann sagen, okay, wir haben es angefangen, weil so denkt man ja, ich komme und helfe dir und du machst weiter. Dann, wenn die Leute weg sind, dann machen die nicht weiter. Und was sagen sie? Oh, das ist ein Projekt von Sautiku. Sautiku kommt und macht das wieder gut. Und da arbeiten wir dagegen. Wir sagen nein, es ist nicht nachhaltig. Wir arbeiten so, dass anstatt von Entwicklungshilfe gesprochen wird oder Entwicklungszusammenarbeit, reden wir von nachhaltiges wirtschaftliches Wachstum. Nicht mal die Entwicklung. Nicht Hilfe, wirtschaftliches, so nachhaltiges wirtschaftliches Wachstum. Es muss nachhaltig sein. Das heißt, ihr müsst es für euch machen, weil nur so bleibt ihr dran. Es muss um die Wirtschaft gehen, weil es geht darum, dass ihr finanziell unabhängig wird. Warum kann ich kann nicht von Entwicklung reden? Entwicklung von wo zu wo? Was ist Entwicklung außer ein Wort, wenn man es nicht belegt mit irgendwas, was es macht? Und es geht um die Wirtschaft jetzt. Also nenn es beim Namen. Wirtschaftliches Wachstum. Und warum Wachstum und nicht Entwicklung? Und weil die Leute sind schon irgendwo, die machen schon was mit ihrem Leben. Man muss ihnen nur helfen, zum nächsten Punkt zu kommen. Man muss ihnen nur die Augen aufmachen, weil sie nicht so viele Optionen haben. Weil sie nicht dieses Exposure. Sie haben noch nicht so viel gelernt, kennengelernt und sie wissen nicht so viele Wege, um was zu machen. Wir haben dieses Know-how. Dieses technische Know-how. Aber das, was sie machen, müssen sie selber machen. Und wie wir das machen, ist, wir arbeiten erstmal mit den Kindern. Es geht nicht um mich, es geht um die Kinder. Wir arbeiten mit den Kindern. Erstmal geht es um das Ich. Und bei uns auf dem Kontinent ist es schon ziemlich schwierig, das zu machen, weil wir sind nicht so individualistisch und man ist gelernt, dass man, wer älter ist, muss man sehr respektieren. Man schaut den Menschen nicht in den Augen. Wenn man mit einem spricht, muss man den Augen runterziehen. Und wir bringen den jungen Leuten bei, ihre Augen wirklich auf Augenhöhe mit uns und mit Erwachsenen zu reden. Mit Respekt. Weil ich sage, dass wenn man die Augen eines Menschen nicht sieht, dann ist dieser Mensch für einen tot. In der europäischen Kultur, bei uns auch, wenn jemand stirbt, was macht man? Sie kennen das am besten. Man macht die Augen zu. Und wenn man die Augen zumacht, hat man auch in der Literatur, sagt man, dann ist das Licht ausgegangen. Bei Filme machen, man muss immer Licht auf die Augen des Protagonisten, weil wenn kein Licht da ist, dann sind die Augen tot. Wer in der Filmschule war, wird das wissen. Und das sagen wir den Kindern. Wir müssen dieses Licht in deine Augen sehen, um dich wahrzunehmen. Und die lernen, uns in den Augen zu schauen. Sie lernen, ihre Stimme zu benutzen, damit sie gehört werden. Weil wenn sie gehört werden, müssen sie agieren. Und wenn sie agieren, heißt es, die haben die Verantwortung übernommen. Für sich und für ihre Umgebung und für das, was sie gesagt haben. Das ist wichtig. Und sie werden, die lernen, ihr Potenzial zu erkennen, was sie alles machen können. Ihre Talente, ihr Können. Weil sehr häufig sind junge Leute frustriert, weil wir nicht zuhören, weil wir sie nicht angucken und weil wir nicht anerkennen, was sie alles können. Das ist unheimlich frustrierend. Man muss mit jungen Leuten reden. Nur so werden sie aktiv, nur werden sie Akteure ihres Lebens und nicht passive Opfer, die dabei stehen. Und die jungen Leute alle stehen in Gefahr, das zu sein, weil sie auf dem Land leben, wo alle denken, wer auf dem Land lebt, ist arm und wer auf dem Land bleibt, hat versagt, weil er nicht in die Stadt gegangen ist, womöglich in eine Nachbarstadt und dann irgendwann in Europa. Wir versuchen das umzukehren, dass das Ziel nicht Europa ist, dass das Ziel nicht die Stadt ist oder ein Nachbarland, dass das Ziel ist, was kann ich bei mir holen, damit, wenn ich nach Europa gehe, weil ich kann sie nicht davon abhalten, ich bin ja auch nach Europa gekommen und viele Jahre geblieben, aber wenn sie kommen, dann müssen sie auch die Mittel dafür haben, hier zu sein und nicht als Bettler hier erscheinen, nicht als Ungewollte hier erscheinen, nicht mit dem Kopf runter, weil sie sich schämen oder Angst haben, dass man sie sieht oder sie überfährt mit einem Auto. Sie sollen kommen, weil sie kommen wollen. Die sollen Urlaubsmenschen kommen und nicht als Migranten. Das, was ich vorhin gesagt habe, das soll ein Urlaubsland oder ein Studiumsland oder was auch immer, was Wertvolles und irgendwas, was den Menschenwürde nicht einem wegnimmt. Das ist das, was wir die jungen Leute beibringen bei uns. Und was das in Klartext bedeutet, und das ist bestimmt schon da gewesen, use what you have to get what you need, not what you want. Benutze das, was du hast, um das zu bekommen, was du brauchst. Nicht, was du willst, das kann später kommen, das ist ein Bonus. Aber was du brauchst, deine Bildung, Education, man muss gebildet werden, formell und informell. Das heißt, wir fördern, und da hat man schon gesehen, wir haben ein Zentrum gebaut, da ist eine Möglichkeit, nicht nur Nachhilfe zu bekommen, aber auch, wir wollen eine Berufsschule dort bauen, wo die jungen Leute auch lernen, mit den Händen zu arbeiten, was früher verpönt war. Das heißt, Bildung im Sinne von, in meinem Kopf bin ich frei, wenn ich eine Ausbildung habe, wenn ich einen Abschluss habe. In meinem Kopf bin ich frei, wenn ich mit den Händen was machen kann und eine Berufsausbildung bekomme, weil ich das andere nicht machen konnte oder wollte. Man will das, man soll das auch wollen. Ich bin auch frei wegen des Landes, wenn ich weiß, dieses Land zu wertschätzen und weiß, dass ich davon leben kann und mich ernähren kann und auch Geld machen kann damit. Und noch als Wichtigste, was ich erst jetzt erfahren habe und gespürt habe, wie ich hier gekommen bin nach Feldkirch, ich muss stolz sein auf das, was ich habe, auf meine Umgebung, mein Land, mein Kontinent. Weil das sehe ich bei Ihnen hier, 800 Jahre und wie die Bilder gegangen sind, was Sie gezeigt haben. Von den Menschen, wie sie strahlen, wie sie diese Stadt lieben, wie sie stolz sind. Sie sind ein Teil von dem, was 800 Jahre lang passiert ist. Das will ich auch für meine jungen Leute. Das will ich auch für mein Land, für meinen Ort, für meine Stadt. Deswegen will ich, dass sie mitkommen. Das will ich, weil wir haben das nicht. Wir haben das nicht auf diesem Kontinent, weil zu lange haben wir versucht zu flüchten. Zu lange hat man uns gesagt, dass das, was wir haben, nicht in Ordnung ist. Wie wir sprechen, ist nicht in Ordnung. Was wir essen, ist nicht in Ordnung. Was meinen Sie, wie die Leute alle Burger essen wollen? Ich war so stolz, meine Kinder kennen keine Burger. Einmal bei einem Ernährungskurs, den wir machten mit denen, haben wir von einem Jackfruit geredet, weil wir das angebaut haben. Und ich habe gesagt, oh, da kann man anstatt, wenn man vegan essen will, was wir sowieso meistens tun, weil Fleisch so teuer ist, wenn man vegan essen will, kann man Jackfruit benutzen, um Burger zu machen anstatt Fleisch. Und die guckten mich alle, Und dann irgendwann habe ich gedacht, oh ja, natürlich, die kennen keine Burger. Die essen natürlicherweise natürlich. Und das fördern wir, das wollen wir fördern. Weil ich sage immer, tausende von Jahren haben wir uns auf dem Kontinent gesund ernährt. Wir haben das Land nicht zerstört. Wir haben die Gewässer nicht verschmutzt. Wir haben die Luft nicht verschmutzt. Wir lebten tausende Jahre genug. Okay, wir hatten keine Klamotten an und vielleicht haben wir nichts geschrieben, aber wir lebten gesund. Klamotten im Sinne von voll angekleidet, wie ich jetzt bin. Das ist ein kleiner Scherz, den ich versuche da Es hat nicht geklappt, aber okay. Auf jeden Fall, Sie verstehen, was ich meine. Und wir haben noch dieses Land. Deswegen arbeite ich dran. Deswegen, das ist die Motivation für mich. Bevor wir das, was wir haben, verderben, und wir haben das Glück, dass unsere Menschen bei uns diese Idee hatten, die mussten in die Stadt, bevor sie sich entwickeln, bevor sie irgendwie zu was kommen und was erreichen. Deswegen ist dieses Land noch fruchtbar und gesund. Und daran arbeiten wir jetzt nicht nur mit den Kindern, aber mit ihren Familien, mit den Eltern. Die Eltern arbeiten mit uns mit. Wir arbeiten, fokussieren auf Kinder, aber die Eltern kommen dazu. Sie haben vielleicht ein paar Bilder von Erwachsenen. Meistens die Frauen kommen, obwohl die Männer im Hintergrund auch mitmachen. Weil wir sagen, wenn die Eltern, über die Kinder werden wir die Welt verändern. Aber die Eltern kommen an Bord, weil sie verstehen, was es bedeutet. Und inzwischen ist es so, dass wir 78 Familien haben, die mitmachen mit den Eltern, obwohl wir 500 Kinder haben, die mit uns arbeiten. Nach und nach kommen die zu uns, weil die merken, die können sich selber ernähren vom eigenen Land. Die können mit dem, was sie verdienen auf dem Land, Geld verdienen. Das heißt, die haben mehr als nur Essen im Bauch, sie haben auch Geld in der Tasche und damit können sie vieles machen. Wir machen sehr viele Projekte, die die Eltern mit einbeziehen, damit wir dorthin kommen, dass wir am Ende nicht mehr von Hilfe reden, sondern von Handeln. Sie haben die eine Frau gesehen mit ihren Waren dort, die sie auch uns verkauft. So tüchtig ist sie wirtschaftlich, dass sie nicht mal uns was umsonst gibt. Und wir sagen, das ist auch okay. Wir sagen, trade, not aid. Wir wollen, dass diese jungen Leute Teil der Wertschöpfungskette werden. Value chain. Die müssen dahin, weil es geht um die Ökonomie. Es geht um wirtschaftliche Entwicklung oder wirtschaftliches Wachstum, nicht um Hilfe. Und wichtig ist, und das ist für Sie, diese Verantwortung, dass es diesen Menschen gut geht, damit es uns allen gut geht, ist eine globale Verantwortung. Wir teilen es zusammen, miteinander. Wir teilen es für ökologische Gründe. Wir reden schon die ganze Zeit hier von unseren Meeren, die vollgestopft sind mit Plastik. Diese Plastik kommt von überall. Es macht keine Grenzen, keine Mauer, keine Zäune. Die Luft hat auch keine Grenzen, keine Mauer, keine Zäune. Und was am wichtigsten ist und was ich immer wieder wiederhole, wir machen und tun und wir sind wirklich beschäftigt mit uns selber, mit unseren Ländern und so weiter. Und am Ende sind wir so arrogant, dass wir denken, dass wir dieses Planet retten und retten können. Ich will das umdrehen. Liebe Leute, dem Planeten ist es egal, was wir mit ihr machen. Sie überlebt. Sie hat das Eisalter, glaube ich, nennt man das, überlebt. Sie hat wärmere Zeiten überlebt. Sie hat alles Mögliche überlebt. Sie sitzt da, ich sage immer, es ist wie ein riesen, riesen Mama und atmet einfach ganz ruhig und sagt, wer jetzt auf meinen Schoß kommt, ist gut. Wenn der Mensch zwei Köpfe hat und drei Beine, ist auch gut. Wenn der dann nicht mehr da ist, kommt was anderes. Dem Planeten ist es gar egal. Es geht um uns. Wir müssen uns retten. Wir müssen schauen, dass wir gesundes Essen haben, sauberes Wasser, weil wir krank werden. Dem Planeten ist es egal. Deswegen müssen wir aufeinander aufpassen. Deswegen müssen wir dorthin zu Partnerschaften. Und die Partnerschaften müssen nicht, okay, die sollten, aber die sind wahrscheinlich nicht notwendigerweise ehrlich, weil jeder will sehen, wie viel er kriegt und was er von dem anderen haben kann. Aber wenn ich weiß, warum ich nur 20% habe und der andere 80% und es ist alles offen und klar und transparent, dann lebe ich damit, weil ich weiß, nächstes Mal werde ich schauen, dass ich ein bisschen mehr habe. Und dann ist es vielleicht 60% und 40%. Aber dieses vor Augen irgendwie, dieses Eyes Wide Shut, wo wir denken, wir werden geholfen, es stimmt nicht. Ich habe schon erzählt von den Naturschätzen, die auf dem Kontinent sind. Wo gehen die hin? Warum ist dieses Kontinent arm? Also wir mussten in Partnerschaft miteinander arbeiten und reden und transparent sein und aufklärend miteinander arbeiten. Warum? What's in it for me? Ich bin meine Zukunft. All diese Fragen wollen wir, dass diese Kinder uns und sich selber stellen. Also wir mussten in Dialog miteinander stehen. Auf Augenhöhe, so schwer es auch sein mag. Man muss auch was abgeben können, weil am Ende verlieren wir alle. Wie gesagt, dem Planeten ist es egal. Und ich gebe das Beispiel. Und ich gebe das Beispiel von den Leuten, die eventuell mal was von mir gehört haben. Ich habe eine Fisch-Analogie. Und ich sage immer, am Anfang hat man gesagt, oh, die Armen, wir geben denen Fisch. Wir helfen, weil die hungern ja. Und dann haben wir gesagt, nein, das bringt nicht, weil die sitzen da und sind immer noch hungrig, weil die selber sich nicht ernähren. aus welchem Grund auch immer, wir zeigen ihnen, wie sie Fisch fangen können. Und dann hat man bemerkt, okay, das kann man auch machen. Hat man gedacht, okay, Kooperation, man arbeitet miteinander. Ich sage immer, gib uns keinen Fisch, zeig uns nicht, wie wir angeln oder Fisch fangen, fischen, frag uns, ob wir Fisch essen. Erst wenn ihr uns fragt, dann fängt die Diskussion an. Erst dann nehmen wir uns an und fangen an, einander zu verstehen. Und dann werden sie überrascht sein, was ich ihnen auch beibringen kann. Weil so soll es sein. Erinnern Sie sich, tausende von Jahren haben wir überlebt, ohne dass wir uns und unsere Umwelt geschadet haben. Es musste was gut dran sein. Da muss man sich Gedanken drüber machen und ein bisschen Bescheidenheit zeigen. Und auch ein bisschen Respekt für diese Leute, die flüchten vor was Gutes. Schick sie zurück zu mir, aber nicht, weil sie irgendwie in Elend zurückkommen, aus Scham zurückkommen. Zeig ihnen, was sie haben. Rede mit ihnen, überleg mit ihnen, was gemacht werden kann. Genauso wie wir das mit den Kindern machen. Und wenn wir das machen, das Endresultat ist, dass wir was Nachhaltiges haben. Sozioökonomischer Wohlstand oder Wachstum zumindest in alle diese Länder, ohne dass die Leute flüchten wollen. Keine Migration mehr und keine Migration aus Not und Perspektivenlosigkeit. Eher, weil sie neugierig sind. So wie ich, als ich mit 19 nach Europa kam. Weil ich konnte, weil ich zu studieren kam. Und fast nicht zurückging, weil ich auch anfing, Angst zu haben vor diesem Kontinent. Weil ich das auch aufgenommen habe, was ich in Europa mitgekriegt habe. Und, um ehrlich zu sein, weil wir unsere eigene Wert nicht schätzen, unsere Brain Drain, dass ich nach Hause kam das erste Mal und musste feststellen, dass ich gegenüber meiner Kollegin, die Ausländerin war, ein Achtel von dem verdiente, was sie verdiente, obwohl es in meinem Land war. Da können Sie sich vorstellen, ich bin gleich zurück. Ich dachte, ich kann ja nicht leben. Ich kann mein Leben nicht bestreiten. Also eine der edleren Migranten. Gott sei Dank habe ich wieder zurückgefunden. Und deswegen mache ich meine Arbeit. Deswegen versuche ich für diese jungen Leute eine Perspektive zu verschaffen, damit sie nicht flüchten müssen von diesem Schatz, das sie bei sich haben. Vielen Dank.
Afrika. Krisenherd oder Kontinent mit Zukunft? In der Fokussendung von Radio Vorarlberg brachten wir die Teilwiedergabe eines Vortrags, den Dr. Auma Obama beim Neujahrsempfang der Stadt Feldkirch am 6. Jänner 2019 gehalten hat. Dr. Obama ist eine international gefragte Botschafterin zum Thema ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit. An der Stelle möchte ich noch auf ihre im Lübbe Verlag erschienene Biografie verweisen. Sie trägt den Titel »Das Leben kommt immer dazwischen – Stationen einer Reise«.
Fokus. Jederzeit anhören und downloaden unter vorarlberg.orf.at.
Auma Obama sieht auch ein grundlegendes Problem in der Art der Vermittlung von Bildungsinhalten an den afrikanischen Schulen. Jugendliche würden stromlinienförmig ausgebildet. Es fehle an der Schulung zu eigenständiger Kreativität im Denken. Viele junge Afrikaner definierten sich über Armut. Sprüche wie »Wir sind an Armut gewöhnt, wir sind es gewohnt zu hungern« seien für Menschen, die auf diesem reichen Kontinent leben, eigentlich unerträglich. Beklagt Auma Obama. Afrika kann sich nur selbst helfen, ist sie überzeugt. Das gilt für die persönlichen Lebensumstände der Menschen ebenso wie für wirtschaftliche und politische Beziehungen. Es reicht nicht, benachteiligten Menschen zu helfen, indem man ihnen nur Geld gibt.
Fokus. Eine Bereicherung fürs Leben.
Wir danken Susanne Backmeister und Eva Palm von der Veranstaltungsorganisation im Montforthaus und der Kommunikationsabteilung der Stadt Feldkirch für die Erstellung und Überlassung des Vortragsmitschnitts. Tonmeister Bernhard Dorkele und Janne Schmiel als Gestalter der Fokussendung danken für Ihr Interesse und Dabeisein. Machen Sie es gut.